Kennst du den? Und am achten Tag erschuf Gott die Dialekte. Alle waren glücklich. Der Berliner, der Hanseate, der Bayer, der Kölner, der Sachse, jeder hatte seinen Dialekt. Nur für den Schwaben war am Ende kein Dialekt mehr übrig und der wurde sehr traurig. Irgendwann sagte Gott zu ihm, jetzt regt ihr haltet auf, Kerle, schwätsch halt wie ich. Gut, dass es uns Schwaben nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Es gibt ja diese vielen, vielen Dialekte in Deutschland, sodass der Hamburger den Schwaben kaum versteht und umgekehrt auch nicht, wenn der platt spricht. Es gibt ja weltweit unglaublich viele Sprachen. Wer weiß, wie viele Sprachen gibt es ungefähr auf dieser Erde? Es sind circa 6500. Wahnsinn! Und wenn dann jede Sprache noch Dialekte hat, boah. Welche Fremdsprachen kannst du sprechen? Ich war mal zum Spaß auf der Homepage vom Schiller-Gymnasium in Marbach, hab geschaut, welche Sprachen kann man denn dort lernen. Jetzt ist das eines der größten Gymnasien Deutschland, da gibt es sehr, sehr viele. Deutsch ist klar. Da gibt es Englisch und Französisch, wie ich es aus meiner Schulzeit auch noch kenne. Und daneben gibt es aber auch Italienisch und Spanisch, Russisch, Chinesisch und auch die antiken Sprachen Latein, Altgriechisch und Althebräisch. Boah, international, die Welt ist vielsprachig. Hast du dir auch schon mal gewünscht, ach wie schön wäre das, wenn es nur eine einzige Sprache gäbe? Keine Vokabeln büffeln. Keine Grammatik lernen. Wer weiß denn, welche Sprache gilt als die älteste Sprache der Welt? Das ist Aramäisch. Mit 3000 Jahren ist Aramäisch die älteste heute noch gesprochene Sprache. Aber die allerälteste ist sie trotzdem nicht. Es gibt eine, die war noch vorher da, aber die kennt heute keiner mehr. Alles hat begonnen mit einer einzigen Sprache. Stell dir vor, Sintflut, Noah steigt mit seiner Familie aus der Arche aus, sie reden, logisch, eine Sprache. Das ist 1. Mose 9. Jetzt werden die immer mehr. In 1. Mose 10 haben wir eine Völkertafel. Von Noah bis zu seinen Urenkeln 70 Völker werden da aufgezählt. Und es wird mehrmals betont, jedes Volk hatte seine eigene Sprache. Da frage ich mich beim Lesen, ja wie, Noah hat mit seiner Familie eine Sprache gesprochen. Wie kommt es, dass es 3 Generationen später plötzlich so viele sind? Die Antwort kriegen wir in Kapitel 11, Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und darum geht es heute. Das ist unser Thema, was das mit Pfingsten zu tun hat. Wir werden sehen. Der Turmbau zu Babel. Immer wieder wird gesagt, all diese Geschichten aus der Urgeschichte, die sind im babylonischen Gefangenschaft erfunden worden und dann aufgeschrieben. Und dementsprechend stellt man sich den Turm so vor, wie damals in Babylon Türme ausgesehen haben. Man hat dieses Bild gefunden, Etemenanki in der antiken Stadt Babylon. Rekonstruiert stellt man sich den Turm so vor, eine Zikkurat, das heißt ein Stufenturm, und obendrauf einen Tempel, ein Götterturm. Aber da wäre ich sehr vorsichtig. Behaupten kann man das, das wurde alles erst im 6. Jahrhundert, babylonische Gefangenschaft, geschrieben. Damit sagt man auch, alles nur erfunden, nichts Historisches. Von ihrem Selbstverständnis reden diese Texte aus einer viel, viel früheren Zeit. Der Turmbau zu Babel, wie hat der Turm ausgesehen, wissen wir nicht. Deswegen tue ich das Bild mal schnell weg und zeige ein anderes. Das kennt man vielleicht. Der Maler Pieter Bruegel, der Ältere, aus dem Jahr 1563. Viele Generationen hat das Bild geprägt und inspiriert. Hat er so ausgesehen? Vielleicht. Also wir wissen nicht, wie der Turm ausgesehen hat. Aber was wir wissen, ja warum haben sie den überhaupt gebaut? Schauen wir uns diese Geschichte an. 1. Mose 11. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Erde die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und sie brennen. Und sie verwendeten die Ziegel anstatt Bruchstein und Asphalt diente ihnen als Mörtel. Dann sagten sie, auf, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll bis in den Himmel reichen. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Was ist ihr Plan? Eine Stadt bauen. Große Stadt, wahrscheinlich mit Mauer und einem Wachtturm. Befestigungsanlage. Warum? Ihr erklärtes Ziel, zusammenbleiben. Wir bauen etwas, das uns davor bewahrt, in alle Himmelsrichtungen zerstreut zu werden. Unser Turm soll die Menschheit einen. Zusammenbleiben. Mensch, aber Gott hatte doch gesagt, schon in der Schöpfungsgeschichte, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und nach der Sintflut hat er das wiederholt. Seid fruchtbar und mehrt euch und besiedelt die Erde und werdet zahlreich auf ihr. Sie aber wollen genau das Gegenteil. Zusammenbleiben. Gemeinsam sind wir stark. Deshalb bauen sie einen zentralen Treffpunkt. Einen großen Versammlungsort. Dieser Turm soll von Weitem zu sehen sein. Dieser Wolkenkratzer soll ihre Einheit garantieren. Ja, aber sie haben doch zwei Dinge, die sie einen. Eine gemeinsame Sprache, alle die gleiche. Und das zweite, der gemeinsame Glaube an den einen Gott. Aber reicht nicht. Man merkt in dieser Geschichte, das eine haben sie schon aufgegeben. Sie haben sich von Gott verabschiedet. Spielt keine Rolle mehr. Sie wollen unabhängig von ihm sein. Sie wollen etwas schaffen, das ihnen selbst Ruhm und Ehre einbringt. Sich selbst wollen sie ein Denkmal setzen. Sich einen Namen machen. Und einen Namen, der für immer bleibt. Unsterblicher Ruhm. Sie kümmern sich lieber um ihre eigene Unsterblichkeit als um den unsterblichen Gott. Anstatt seinen Namen zu rühmen, wollen sie Ruhm für sich. Ich habe mir gedacht, der Sündenfall wirkt nach. Gott haben sie abgeschrieben und sie wollen selber sein wie Gott. Auflehnung gegen Gott und deshalb Größenwahn, Allmachtsfantasien. Der Turm soll bis zum Himmel reichen. Sie setzen Gott ab und setzen sich ein. Das ist ihr Problem. Unabhängig sein wollen von ihrem Gott. Autonomie brauchen wir nicht, selber groß. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Gott sieht das und er greift ein. Da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und auch den Turm anzusehen, die Menschen sich bauten. Gott fährt herab. Das ist genau die Gegenbewegung von dem, was die Menschen machen, mit diesem himmelsstürmenden Turm. Und merkst du die Ironie in der Erzählung? Aus dem Blickwinkel Gottes ist das, dieser gigantische Turm ist bloß ein Türmle. Der muss sich extra herunter bemühen, dass er überhaupt sieht, was die da produziert. Eine winzige Baustelle. Und seine Menschen geben das aus als die gigantische Leistung. Beißende Ironie in diesem Text. Auf jeden Fall, Gott kommt, um die Baustelle zu inspizieren und sagt, denen mache ich einen Strich durch die Rechnung. Und der Herr sagte, sie sind ein Volk und sprechen alle eine gemeinsame Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabfahren und ihre Sprache verwirren, damit einer den anderen nicht mehr hören kann. Gott durchkreuzt ihre Allmachtsfantasien. Er verhindert, dass sich sein Geschöpf zum Schöpfer aufspielt. Ist das eigentlich eine Strafe, was Gott da tut? Ja, schon auch. Aber man kann auch seine Liebe darin sehen. Er verhindert, dass die Menschen in ihrer Gottlosigkeit immer noch mehr Blödsinn machen. Würde er jetzt nicht eingreifen, dann wäre ihnen alles möglich. Das ist erst der Anfang, dieser Turm. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Immer größere Hirngespinste, immer noch größerer Größenwahn. Und am Ende müsste Gott wieder alles vernichten, wie bei der Sintflut. Aber das will er nicht. Darum setzt er vorher ein Stoppschild. Frage: Hat Gott was gegen Technologie? Gegen neue Erfindungen, technische Errungenschaften? So kann einem das ja vorkommen. Nein, hat er nicht. Aber er hat etwas dagegen, wenn wir Geschöpfe meinen, wir könnten an ihm vorbei seine Schöpfung für unsere Zwecke missbrauchen. Klimaschutz ist ja zurzeit das große Thema. Warum brauchen wir Klimaschutz? Weil unsere technischen Errungenschaften scheinbar ihre Schattenseiten haben. Ein Beispiel: der Motor, richtig toll, ein Segen, dass der erfunden wurde. Wichtige Errungenschaft für unsere industrielle Gesellschaft. Aber damit er läuft, braucht man was. Und man beutet die Natur aus. Erdölabbau, Erdgas. Gentechnologie hat Schattenseiten. Atomenergie hat Schattenseiten. Raumfahrttechnik hat Schattenseiten. Satellitenmüll im Weltall. Zurzeit ist ja die große Hoffnung das E-Auto. Sonnenenergie. Aber um Batterien herstellen zu können, braucht es Mineralien, Erdmetalle, Raubbau an der Natur und das ganz oft mit Kinderarbeit. Gott hat nichts dagegen, dass wir neue Dinge entdecken und sie auch nutzen. Dafür hat er uns unseren Verstand gegeben. Aber wer ohne ihn lebt, wird größenwahnsinnig, wird schuldig an ihm und seiner Schöpfung. Ich finde, für uns Christen sollte Ressourcenschonung, Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung selbstverständlich sein. Und Gott beschließt: Ich nehme ihnen ihr Erfolgsgeheimnis. Die gemeinsame Sprache. Und damit löst er Chaos aus. Was Gott nicht macht, er legt nicht Hand an den Menschen. Keiner kommt zu Schaden. Aber was passiert? Stell dir vor, Baustelle, einer schafft neben dem anderen und plötzlich versteht der eine den anderen nicht mehr. Nur noch mit Händen und Füßen können sie sich verständigen. Ergebnis: der eine weiß nicht mehr, was der andere macht. Der eine baut ein Tor, der andere meint, das gibt einen Brunnen oder so. Nichts passt mehr zusammen. Die Baustelle wird zum Chaos. Bisher kannte einer die Pläne des anderen und wenn der ausfällt, kann ich einspringen. Und jetzt? Keine Kommunikation mehr, kein Verstehen mehr, kein Miteinander, sondern was passiert? Streit. Wie kann der Double bloß so einen Quatsch bauen? Der Friede ist weg. Abbruch der Beziehungen, Abbruch der hochfliegenden Pläne, die Gemeinschaft zerbricht. Und der Frieden ist weg. Feindliche Völker entstehen. Unsere Geschichte ist ja durchzogen von Missverständnissen, von Krieg. Und jetzt gehen sie sich aus dem Weg, zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen und dort entwickeln sie sich separat. Eigene Sprache, eigene Kultur, eigenes Essen, eigene Tradition. Man muss sich mal den großen Horizont klar machen. Zuerst wirft Gott die Menschen wegen Rebellion aus dem Paradies. Dann begrenzt er ihre Lebenszeit. Von Methusalem 969 Jahre bis auf maximal 120. 1. Mose 6. Und jetzt nochmal eine Grenze, keine einheitliche Sprache. Damit der Mensch Mensch bleibt und nicht alles ihm möglich wird. Strafe Gottes, ja, aber auch ein Akt der Bewahrung vor gottlosem Größenwahn. Und das Fazit? So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde und sie mussten den Bau der Stadt aufgeben. Deshalb nennt man die Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Babel übersetzt das Tor Gottes, Himmelspforte, aber im Hebräischen heißt dieses Verb auch verwirren, durcheinanderbringen. Im Schwäbischen sagt man heute noch Kindergebrabbel. Brabbeln kommt von Babbeln, Babel steckt damit drin. Dieser vermeintliche Versammlungspunkt für alle wird zum Ort der Verwirrung, der Trennung, am Ende ein verlassener Wüstenkriegsort. Und der Name Babel wird zum Inbegriff der Gottlosigkeit. In Babel hockt das Böse. Bis hinein in die Offenbarung, die große Hure Babylon, bedeutet dieser Name Auflehnung gegen Gott. Ein Spottname oder auch ein Schreckensname. Wir feiern heute Pfingsten. Jetzt hast du sicher nebenher gedacht, Mensch, was hat das auch mit Pfingsten zu tun? Gott war heruntergekommen und er kommt immer und immer wieder. Auch an Pfingsten. Er kommt als Heiliger Geist. Wir haben die Geschichte gehört, da geht es ja auch um Sprachen und um Verstehen. Frage, haben die Jünger an Pfingsten wieder diese eine Ursprache zurückbekommen? Reden die alle eine gemeinsame Sprache? Nein. Da steht einer aus Persien und hört, boah, der Jünger, der spricht ja meine Sprache. Und der aus Griechenland, der merkt plötzlich, oh, dieser Jünger da, der schwätzt wie ich. Der Geist Gottes überwindet in diesem einen Moment die Sprachenverwirrung vom Turmbaum und versteht sich wieder. Jetzt habe ich mich aber gefragt, was ist denn jetzt das Gemeinsame an Pfingsten? Ist nicht die Sprache. Was sagen die Leute? Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Die großen Taten Gottes, das ist jetzt das Zentrum. Und was ist damit gemeint? Die reden alle über Jesus. Jesus ist in aller Munde, auf verschiedene Sprachen. Dieser Gott, der am Kreuz stirbt und an Ostern aufersteht. Die unterschiedlichen Sprachen bleiben, aber Gott steht jetzt wieder in der Mitte. Er eint die Menschheit. Alle Sprachen haben ein Thema, Jesus Christus. Gott nimmt nicht die Sprachenvielfalt zurück, aber will, dass in allen unseren Sprachen er gelobt und gefeiert wird. Und so ist wieder Frieden möglich. Frage, was ist die Mitte von unserer Gemeinde hier in Kirchberg? Das ist der Jesus, der dich beruft, dabei zu sein. Er schenkt dir Glauben. Und das allein ist der Grund, warum du zur Gemeinde gehörst. Nichts anderes. Kein Turm, keine Technologie. Nicht mal, ob dir der andere neben dir sympathisch ist. Spielt keine Rolle. Jesus ist unsere Mitte. Wir sind eins durch den Glauben an Jesus. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, wann hört denn diese Sprachenverwirrung auf? Wann nimmt Gott es wieder zurück? Im Himmel. Zephania 3 kündigt an, dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Reine Lippen kann man auch eine Sprache drunter verstehen. Viele Völker, sie sind vereint in der Anbetung und das tun sie einträchtig, friedvoll nebeneinander. Und das nimmt Offenbarung 7 auf. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen in ihren Händen, keine Waffen, und riefen mit großer Stimme, ich würde sagen, das heißt mit einer großen Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Menschen aus allen Sprachen verehren und anbeten Gott mit einer großen Stimme, der auf dem Thron sitzt. Das ist unsere Mitte. Im Himmel, da ist es wieder so, wie Gott sich's ursprünglich gedacht hat. Der gemeinsame Glaube und eine gemeinsame Sprache. Gott gibt uns ein gemeinsames Zeichen, um das sich alle Menschen sammeln sollen. Kein Turm, sondern das Kreuz. Das ist unser Zeichen der Einheit. Unter dem Kreuz loben wir Gott. Jetzt noch mit unseren unterschiedlichen Sprachen. Im Himmel dann mit einer Stimme, mit einer Sprache. Auch interessant, warum denn gerade Jesus? In dieser Geschichte vom Turmbau, da will jeder sich im Mittelpunkt haben. Ich will Ruhm für mich. Jesus war der Einzige, der darauf verzichtet hat, sich einen eigenen Namen zu machen. Und deshalb hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und wer diesen Namen anruft, der wird gerettet werden. Pfingsten kann man sehen als Pendant zur Turmbaugeschichte. Durch den Heiligen Geist gehören Menschen aus allen Völkern in einem Glauben zusammen. Das bewirkt der Heilige Geist. Und dann ist völlig egal, ob in China einer auf Mandarin Jesus lobt, in Deutschland jemand auf Schwäbisch oder auf Platt, in Venezuela auf Spanisch, Paraguay, Indianer auf Guarani, völlig egal. Jesus wird gelobt. Das ist das, worauf es ankommt. Und zurzeit ist ganz groß in den Medien Rassismusdebatte. Das ist ein eindeutiges Plädoyer gegen jegliche Form von Rassismus. Vor Jesus sind wir alle gleich, egal welche Sprache, welche Hautfarbe, welche Nation. Ein Christ, der ausländerfeindlich denkt, da passt was nicht zusammen. Weil Jesus will, dass wir Schwestern und Brüder werden. Wir wollen ja auf der ganzen Welt Menschen für Jesus gewinnen. Wir können nicht ausländerfeindlich sein. Also, wir sind eingeladen, die großen Taten Gottes zu loben. Jesus in die Mitte zu stellen, ihn anbeten, jeder mit seiner Sprache. Und das tun wir jetzt. Wir singen, wir hören ein Lied. Ich finde, das passt jetzt richtig gut.